Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Um Kolonialismus ist viel gestritten worden, wenn es um die Inhalte im Humboldt-Forum geht, um die Exponate, genauso um Preußen-Idealisierung oder rückwärtsgewandte Architektur. Jahrzehnte Bau und Rückschläge, Jahrzehnte Streit. Heute wird das Humboldt-Forum in der Mitte Berlins nun teileröffnet, natürlich in dieser Situation nur digital. Doch wie sieht diese Architektur eigentlich im Detail aus? Wie hat sie sich entwickeln und vor allem, wie funktioniert sie? Darüber wollen wir jetzt reden mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Gibt es in Berlin jetzt also wieder ein Berliner Schloss?
Nein, überhaupt gar nicht, weil das, was dort entstanden ist, ist ja bis auf ganz, ganz kleine Teile, unter anderem einige originale Fragmente der Fundamente und einige originale Keller und vor allem einige winzige Teile von Skulpturen, ist ja vollständig ein Neubau. Also wir dürfen wirklich nicht vom Berliner Schloss sprechen. Das ist eigentlich glatte Geschichtsklitterung, wenn man so will. Das ist ein Neubau, der heißt eigentlich Humboldt-Forum. Man wird sich trotzdem an Berliner Schloss gewöhnen, einfach weil diese Fassaden so großartig und auch imposant sind und das Stadtzentrum doch neu formuliert haben. Aber bis in die Grundrisse hinein und bis in die gesamte Baukonstruktion hinein ist das ein Neubau.
Mir geht das immer so, wenn ich da vorbeikomme, dass ich immer wieder überrascht bin. Es dauert einfach Jahre, bis man sich daran gewöhnt hat, dass da so ein großes Ding steht wieder. Ja.
Man muss ja auch sagen, das hat ja 450 Jahre gedauert, bis es gebaut wurde, der Originalbau.
So gesehen ist das also nicht verwunderlich. Sind denn die neuen barocken Fassaden, die Sie da eben erwähnt haben, dann tatsächlich ganz genau nachgebaut worden?
Nein, ganz genau ging das gar nicht. Also insofern ist es ein sehr bedingter Nachbau und es ist vor allem überhaupt keine Rekonstruktion. Die drei barocken Fassaden, also zum Schlossgarten hin, zur Schlossfreiheit und zum Lustgarten, die sind wirklich mit bemerkenswerter Präzision gemacht worden. Das, was eben möglich ist. Man muss einfach dazu wissen, dass ganz wenige Originalfragmente der Fassade erhalten sind. Und deswegen gibt es im Detail eben doch erhebliche Abweichungen. Beispielsweise sind die Adlerskulpturen oben nach einigen ganz wenigen Modellen gestaltet worden. Es sind eben die Bauteile, die standardisierbar waren, jetzt mit Maschinen gefräst worden und dann nur nachgearbeitet worden und nicht wirklich von vornherein bildhauerisch gearbeitet worden. Und vor allem ist das Farbkonzept, nachdem das Ganze gestaltet wurde und was ja ungeheuer beiträgt zur Wirkung dessen, was wir heute mal das Humboldt-Forum nennen wollen, dieses Farbkonzept ist weitgehend frei entwickelt worden. Ob das Schloss jemals so ausgesehen hat, ist sehr fraglich. Es gab einige Farbspuren am Schloss Charlottenburg, die interpoliert wurden auf die alten Gemälde und auf Zeichnungen vom Schloss. Aber wie es genau ausgesehen hat, zu welcher Periode, kann man in dieser Form überhaupt gar nicht sagen. Sondern das, was dort heute steht, ist das Farbkonzept, wie man es um 2010 als modern empfand und als barock in dem Sinne. Es ist aber völlig ahistorisch.
Warum hat man eigentlich genau diese Fassaden nachgebaut?
Nee, das ist das Spannende. Es wurde ja ganz, ganz viel ausgeschlossen aus dem Projekt des Schlossfassadennachbaus, unter anderem die gesamten Renaissance-Fassaden und alle Umbauten, die unter Kaiser Wilhelm II. Passierten. Das heißt, man hat im Grunde genommen das Schloss reduziert auf eine Architektur, die der friedlichen Periode von Preußen entspricht, nämlich so zwischen 1700 und 1712 unter eben Friedrich III. Und Friedrich I., der tatsächlich einer der relativ friedlichsten Könige war, die Preußen hatte und Herrscher insgesamt. Wobei auch da muss man sagen, Friedrich I. war eben wesentlich beteiligt am Sklavenhandel und ich habe jetzt gerade einen Leserbrief bekommen, der sagte, ja wieso, das Preußen hat ja nur einige 10.000 Leute verschifft. Ja, da muss ich sagen, jeder Sklave ist zu viel gewesen, weil auch im 17. und 18. Jahrhundert gab es schon vehemente Opposition gegen den Sklavenhandel überhaupt. Also insofern, das ist sehr problematisch, aber man muss eben im Hinterkopf haben, auch dieses Schloss ist bezahlt worden mit Sklavenhandel. Und das Zweite, was eben die zweite Reduktion ist, die auf Friedrich Wilhelm IV., den Künstler auf dem Thron im 19. Jahrhundert, der einerseits einer der ganz großen Reaktionäre in der deutschen Geschichte war und sich vehement gegen die Revolution von 1848 gewandt hat, aber jetzt rein ästhetisierend betrachtet wird. Was dann eben dazu führte, dass man zum Beispiel dieses Kreuz oben auf die Kuppel wieder draufstellte, obwohl unter der Kuppel überhaupt keine Kapelle mehr ist, was das Kreuz sofort legitimieren würde. Und vor allem, was legitimiert hat, Entschuldigung, dass man die wirklich skandalöse Inschrift unterhalb der Kuppel wieder untergebracht hat, die die Unterwerfung aller Menschen unter dem Willen von Jesus Christus fordert und damit aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts eindeutig antijüdisch war und heute gegen alle, die nicht Christen sind. Und das am Humboldt-Forum, das fast keine christliche Kultur zeigt, aber Kulturen der Welt. Das ist schon ein ziemlicher Bruch und ist auch eine ideologisch hochproblematische Entscheidung gewesen, die aber überhaupt nicht reflektiert wurde, weil man nur über Architekturformen nachgedacht hat, als wenn sie hübsch wären. Und man hat nicht über die Bedeutung von Architektur nachgedacht.
Nun ist ja der größte Teil des Schlosses nicht historisierend, sondern in modernen Formen gebaut. Welche Bedeutung haben denn diese?
Ja, und das ist die große Enttäuschung, muss man sagen, beim ganzen Humboldt-Forum. Die Pläne von Franco Stella sind sehr schematisch von immer geblieben. Sie haben sich seit dem Wettbewerb von 2006 nur sehr, sehr bedingt weiterentwickelt, an einigen Stellen schon. Und die Realisierung ist deswegen, weil eben der Bundestag so einen straffen Kostendeckel gezogen hat, wirklich sehr billig geblieben in vielen Bereichen. Also es gibt kaum Holzböden, sondern es gibt dann so Gussbetonböden. Die sind an sich sehr schön, die kann man schön schleifen und so weiter, aber die werden in den künftigen Jahren nicht gut alt werden. Das wissen wir jetzt schon. Holz wäre viel praktischer gewesen. Es gibt überall zwar Bronzegeländer und Bronzeklinken, also an jeder Tür ist es wirklich sehr aufwendig gemacht in der Beziehung, aber die hängen dann eben an ganz billigen Feuerschutztüren. Das sieht einfach nicht gut aus. Und das merkt man an ganz vielen Details, dass eben doch überall gespart werden musste.
Funktioniert das dann wenigstens für die Museen, die da einziehen?
Eigentlich überhaupt gar nicht. Sie müssen halt in einem Gebäude leben, dessen Grundriss und dessen Struktur vollständig von außen her entwickelt wurde, von der Fassade. Das heißt, sie haben zu kleine Räume, sie haben zu enge Räume. Die großartige Boots- und Häusersammlung des Ethnologischen Museums hat einen Saal, der viel zu hoch ist einerseits, das ist kein großes Problem bei so großen Objekten, aber der viel zu eng ist. Das heißt, sie können zum Beispiel diese Sammlung nicht vollständig zeigen. Andere Säle sind einfach viel zu flach und werden, um jetzt eine bessere Proportion reinzukriegen, mit großen Vitrinen vollgestellt, die dann hauptsächlich bewirken, dass die sehr kleinen Objekte, die dort gezeigt werden, voraussichtlich fast verschwinden werden. Das müssen wir dann sehen, wenn das Humboldt-Forum wirklich eröffnet wird. Aber es gibt überall den Konflikt in dem ganzen Haus dazwischen, was hat die Fassade nach innen für Folgen. Und das ist das Hauptproblem bei jedem Gebäude, wenn man zuerst die Fassade entwirft und dann den Grundriss und dann die Funktion.
Also ein ziemlicher Verriss, würde ich sagen. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau war das hier im Deutschlandfunk Kultur.